Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ja, also, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und es gibt einen sehr traurigen Anlass.
Ja, einen erschütternden Anlass. Ich habe das auch schon gepostet auf unserer Seite, auf der Zweimannbuchseite. Paul Auster ist gestorben mit 77 Jahren. Ja, die Nachricht hat mich echt rausgehauen. Manchmal gibt es ja so Tode, die einen irgendwie dann wirklich berühren und das war so einer. Also Bowie war es das letzte Mal bei mir, das hat mich berührt und jetzt ist mit 77 Jahren mein Lieblingsschriftsteller Paul Auster gestorben. Wir haben das ja auch schon angekündigt auf unserer Zweimann-Buchseite. Ja. Gab es ja auch schon ein paar Kommentare dazu. Deswegen haben wir uns entschieden heute, dass zumindest ich einen langen Teil über Paul Auster machen möchte.
Ich habe das ja auch verfolgt, Paul Auster, der Tod und dann die Reaktionen der Leute darauf und wirklich ganz viele, und da muss ich natürlich sofort an dich denken, ja, haben auch geschrieben, oh ey, Paul Auster, der hat mich mein Leben lang begleitet und das ist ja echt traurig und ja, ich habe so viel von dem gelesen. Also da gibt's wirklich viele Fans, die ja, ja, wo Paul Auster so ein Begleiter wurde.
Ja, auch, ne? Ja, ja. Er war halt, ich glaube, es ging vielen Leuten so, dass sie in den 80er, auch 90er Jahren Fans von Amerika waren oder Amerika mochten. Ne? Die ganzen und die Kultur, die damals ja noch wirklich demokratische Kultur sozusagen, ne? Also, weil darum geht's ja auch immer. Ist ja sehr politisch gewesen, Paul Auster. Ich bin dreimal im Jahr nach Amerika gefahren und ja, ich habe mir viele amerikanische Filme angeguckt. Ich
hab, so oft?
Ja, bestimmt. Zwei, dreimal.
Wieso bist du denn so oft in Amerika?
Weil ich das Land toll fand.
Ach so, okay.
Und wir reden jetzt wirklich so über die 80er, frühen 90er Jahre.
Und wo bist du da immer hin?
Überall. Also eigentlich die Küsten vor allem, aber ich bin bin nach Miami geflogen und bin durch ganz Florida gefahren, dann bis runter nach New Orleans, Mississippi, Missouri.
Immer mit dem Auto dann?
Ja, ein Leihwagen. Ne? Also ich bin hingeflogen, habe mir einen Leihwagen genommen. Ich war durch ganz New England gefahren. Ich war oft in New York, also der Heimatstadt von Paul Auster. Dann bin ich die ganze Westküste eigentlich runtergefahren.
Ja, Wahnsinn.
Los Angeles, Wahnsinn. San Francisco, San Diego.
Ja.
Also bis zur mexikanischen Grenze. Später war ich dann auch noch in Mexiko. Mich hat dieses Land eine Zeit lang wirklich gepackt. Und Paul Auster hat echt einen Teil dazu beigetragen, dass ich das so toll war. Weil ich habe das in dieser Zeit, habe ich den entdeckt mit der New York-Trilogie und bin da eben immer hin und habe so ein bisschen auf den Spuren. Und ich war auch immer so ein Wim Wenders-Fan. Das fand ich auch immer toll. So Paris, ja, Texas und so. Wobei ich nie in Texas war. Ich war im Landesinneren eigentlich nicht viel.
Ja.
Ich habe dann ja auch mal 6 Wochen in so einer Surfer-WG in Los Angeles gewohnt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, das...
Und war dann auf Hawaii, war ich dann auch paar Wochen und so. Das war so die Zeit nach der Schule halt. Ne?
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das hast du gemacht, weil du überall so Kontakte hattest auch,
oder? Nee, ich hatte keine Kontakte. Ich hatte diesen einen Kumpel in Los Angeles, zu dem ich leider keinen Kontakt mehr habe und bei dem habe ich gewohnt. Aber der war auch ein bisschen durchgeknallt und der lebte mit 3 Surfern zusammen, in einer WG. Aber da lebten halt auch immer andere Leute. Da waren also bis morgens aufgestanden, da waren andere Leute in diesem Haus. Und das Erste, was die gemacht haben, die haben sich halt auf den Deich gesetzt, auf die Wellen geguckt und geguckt, wie sind die Wellen heute, und dann sind sie los und waren den ganzen Tag auf dem Brett. Also so, das war so deren Haltung. Und einer von denen, der hat sich ein One-Way-Ticket nach Südamerika, irgendwo, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar nach Hawaii, also nicht Südamerika, gekauft. Der war Südamerikaner und wollte da einfach zum Surfen hin. Hat eigentlich nur das Surfbrett und ein paar Bananen zum Essen mitgenommen, das war's.
Ja, Wahnsinn.
Ja,
ja, ja. Und Paul Auster hat dich da zu animiert.
Paul Auster hat immer für mich ein Teil. Das bekomme ich. Eine leckere Suppe.
Dankeschön.
Danke. Jo. Kein Problem, danke. Danke. Paul Auster hat für mich immer von dem Amerika erzählt, was ich eigentlich auch immer mochte.
Ja, jetzt ist unser Essen hier gekommen.
Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir sind heute nicht in unserem Stammbiergarten.
Ja.
Einfach weil es zu spät ist und wir sehr früh zumachen noch, weil es zu kalt ist. Und wir sind im Moment in einem ganz schönen Restaurant. Hier haben wir auch schon öfter mal aufgezeichnet. Die Weihnachtssendung haben wir hier, glaube ich, schon mehrmals.
Ja, genau, genau. Ja. Hier waren wir schon mal.
Ja.
Ja, dann essen wir erstmal.
Ja, bis gleich.
Wir hören uns gleich wieder.
Da sind wir wieder. War das lecker, du? Ich hatte so eine Suppe, so eine asiatische.
Ja, ich könnte, aber richtig lecker,
war sehr scharf.
So was hier wie heute.
Viel Koriander.
Die gehört ja dazu.
Und so ein paar Ingredienzien, die ich nicht gleich durchdrungen habe. Bei Kitchen Impossible hätte ich jetzt versagt.
Da kommen wir nachher nochmal drauf.
Ach, kommen wir nochmal? Okay.
Da kommen wir nachher nochmal drauf.
Bin ich dabei? Kann man nicht mit Badarisch essen?
Man muss halt sagen, wir sind beide Kitchen Impossible Fans.
Ja. Das kommt nachher noch zu tragen. Das sage ich dir.
Ja, okay. Amerika, Paul Auster. Das sind immer, mich haben immer die Leute interessiert, die sich kritisch mit diesem Land befasst haben. Und Paul Auster hat mal gesagt, Amerika sei ja ein Experiment. Und als Trump dann Präsident wurde, da hat er sich sehr vordergründig, hat auch Writers Against Trump gegründet,
ja,
eine Organisation von mehreren Schriftstellern, die sich dann gegen Trump aufgelehnt haben. Und da hat er auch gesagt, dass ein Bürgerkrieg, dass er das absolut für wahrscheinlich hält, also dass das passieren könnte. Und wenn man dann den Sturm aufs Kapitol sieht, hat er nicht ganz Unrecht damit. Und er hat sich ja immer politisch geäußert und auch in seinen Büchern.
Ja.
Und das mochte ich eigentlich immer. Also eine kritische Auseinandersetzung mit einem Land, was auch eine Faszination hat. Und Bruce Springsteen, mein Held, macht das ja auch. Paul Auster ist einer oder viele amerikanische Filmemacher, die dann auch auf die Schattenseiten geguckt haben. Wobei Paul Auster ja auf ganz andere Dinge noch geguckt hat. Aber da kann ich dann nachher noch ein bisschen was zu erzählen.
Auf jeden Fall hast du noch nie so viele Bücher mitgebracht wie heute.
Ja, Wahnsinn, ne? Und das sind nur ein paar. Also Paul Auster hat in seinem Leben über 30 Bücher geschrieben. Ich habe, glaube ich, auch alle gelesen. Ich würde auch gar nicht sagen, jedes Buch von Paul Auster ist gut.
Ja.
Was eben immer eine Rolle gespielt hat, ist der Zufall. Und das ist dann eben
wie sie das Leben beeinflussen können.
Genau. Also Nacht des Orakels zum Beispiel, ne? Das habe ich jetzt hier heute gar nicht mit, weil ich das verliehen habe und ich weiß nicht an wen.
Oh ja.
Wahrscheinlich an dich.
Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Nee, ich habe keinen Paul Auster. Ich habe noch die Sting-Biografie.
Die Sting-Biografie hast du noch.
Die habe ich noch von dir. Ja. Aber Paul Auster nicht.
Ja, ich habe jetzt entschieden, als ich eben vor meinem Bücherregal stand und die Paul Auster-Bücher rausgeholt habe, habe ich gesagt, ich verleihe nie wieder Bücher.
Ja.
So war ich drauf gerade. Weil es mich total nervt, dass ich das jetzt nicht dabei habe.
Ich habe auch schon so viele Bücher nicht mehr wiederbekommen. Also, Paul Auster jetzt.
Ja. Also ich bin...
Der hat ja wirklich viele Menschen irgendwie begleitet, dich ja auch.
Mhm.
Was hast du denn so jetzt an Paul Auster geschätzt? Also, nachdem du jetzt zum ersten Mal Paul Auster gelesen hast, du klappst das Buch zu. Und wie war das?
Ich habe angefangen, wie wahrscheinlich die meisten, mit der New York Trilogie.
Ja.
Und das ist ja eigentlich, ist es ja fast so kriminalistisch. Also das sind ja Detektive, die da eine Rolle spielen. Es sind ja eigentlich drei Geschichten. Staat aus Glas war das erste. Es war auch sein erstes Buch, was veröffentlicht wurde. Ich habe übrigens ein Buch, das fotografieren wir auch mal für Insta ab. Paul Auster's New York.
Ja.
Wo auch der Buchladen, da sind Fotos drin, viele Geschichten von Paul Auster. Also er stellt sein New York vor. Und er ist unter anderem auch der Buchladen, der erste Buchladen, der sein Buch angeboten hat. Und das war halt Stadt aus Glas. Und in der Trilogie sind halt Geschichten von diesen beiden Detektiven zum Beispiel, die sich irgendwann anfangen, gegenseitig zu beobachten. Die werden beide beauftragt, jeweils den anderen zu beobachten. Und es passiert dann halt gar nichts mehr. Die sitzen beide in ihrer New Yorker Wohnung gegenüber, sitzen am Fenster und beobachten sich.
Ach, die wohnen auch noch
gegenüber? Ja, die wohnen gegenüber, ja, genau. Und diese ganzen schrägen Geschichten, oder also eine meiner Lieblingsgeschichten.
Das ist ein genialer Einfall.
Total. Und das ist aber das, was ich meine.
Ja.
Das sind diese genialen Einfälle. Oder der Typ, der in Nacht des Orakels die Straße runtergeht und nochmal was Zigaretten holen geht. Und ein Wasserspeier, das habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt, ein Wasserspeier fällt runter von einem dieser Hochhäuser. Das sind diese großen Steinverzierungen eigentlich.
Ach so,
die
ja.
früher so Wasser gespielt. Und das fällt runter und landet ein paar Meter neben ihm, schlägt auf und verfehlt ihn. Und er sagt nicht, oh, was für ein Glück,
ja.
sondern er sagt, der sollte mich treffen. Es gibt mich jetzt gar nicht mehr. Ich fange also von vorne an. Und dann fährt er zum Flughafen und fängt ein neues Leben an. Also sowas zu nehmen und umzudrehen. Und das hat übrigens eine Menge Wahrheit. Paul Auster war mit einem Freund unterwegs in seiner Jugend.
Ich glaube auch, dass das viele anfixt, so die Vorstellung, ne? Ich glaube, dass man da gerne mitgeht, so als ja, Leser.
Ich war noch niemals in New York.
Ja, genau. Ja, genau.
Was und du willst denn, halt wissen, was
passiert. Ich fange nochmal neu an mit allem.
Ja. So. Und er nimmt die erste Maschine, die geht.
Egal wohin, genau.
Also ich habe dann später, weil das Buch hat mich so umgehauen, dann habe ich erstmal die Bücher gelesen, die hatte davor ja schon welche geschrieben, die ich dann auch gelesen hatte. Die Musik des Zufalls, ich glaube, das hast du auch mal gelesen.
Erinnere ich gar nicht mehr, glaube ich.
Das ist diese Geschichte, da haben wir schon mal hier im Podcast, glaube ich, sogar drüber gesprochen. Das ist diese Geschichte von zwei Pokerspielern.
Ja.
Die versuchen, der eine ist der Meinung, er gewinnt in jedem Fall jetzt mit der nächsten Zahl, die kommt. Und sie verlieren alles und spielen gegen einen Typen, der sagt, wollt ihr wirklich noch weiterspielen? Und sie sagen immer, weil sie der Meinung sind, sie gewinnen jetzt, sagt dieser Typ, okay, ihr habt ja schon alles verloren. Wenn ihr das jetzt auch noch verliert, also die nächste Runde, Roulette oder was die gespielt haben, Roulette haben sie, glaube ich, gespielt?
Ich glaube immer Poker.
So oder Poker, ja, ja, okay, oder sie haben das Poker.
Weil sie sind nämlich, die beiden waren sich ihrer Sache ganz sicher, die wollten ja jede Menge Geld mit Poker machen.
Genau.
Und die hatten sich den ausgeguckt, weil sie überzeugt waren, den stecken sie locker in die Tasche. Ja.
Ah, weiß du, ich nicht warum. Du besser als ja, ich. Okay.
Weiß ich nicht mehr warum. Ich glaube, weil der irgendwie älter war oder so. Und sie waren der festen Überzeugung, den ziehen wir so über den Tisch.
Ja.
Das wird ein Selbstläufer, wenn wir jetzt mit dem irgendwie uns zum Hogan verabreden.
Also, das ist ja so, dass der eine dieser Hauptprotagonisten, der hat, also erbt ganz viel Geld. Meint halt das ganz große Glück damit zu finden, fährt halt quer durch Amerika. Das ist auch so, ne? Diese langen Fahrten und so, so Vertreterfahrten, wo die dann so wahnsinnig viele Kilometer runterreißen. Auch so typisch Amerika. Ich habe halt auch, wenn du in Amerika Urlaub machst, dann fährst du da locker deine 2000 Kilometer, weil du eben in Bewegung bist, weil du einen Ort guckst und dann den nächsten und in die nächste Stadt fährst. Jedenfalls sagt er dann am Ende, ja, wenn ihr das verliert, dann seid ihr meine Angestellten. Die verlieren natürlich. Und dann sind die bei ihm in so einer Villa und müssen so Arbeiten verrichten für ihn. Und das Schräge ist, der baut alles nach.
Ja.
In Miniatur, also wie das Miniaturwunderland. Und das nimmt dann so Züge an, dass sie am Ende das Haus bauen sollen, also nachbilden sollen, in so einem riesigen Modell.
Ja.
Und dann auch noch sich selbst, wie sie da arbeiten. Also es ist eine vollkommen absurd geile Geschichte.
Ja.
Und diese frühen Bücher eigentlich von Paul Auster,
Und ich finde, das ist genau das, das hört sich ja total absurd an. Ne? Ich habe auch in Erinnerung, sie sollten dann auch eine riesengroße Mauer irgendwie da im Garten bauen. Und du denkst nicht die ganze Zeit, ey, das ist ja völlig bescheuert, wieso lese ich das eigentlich? Sondern du liest das und denkst, ey, wie verrückt ist das?
Ja, ja.
Und das nimmt auch so eine Glaubwürdigkeit an, die du ja gar nicht bezweifelst, so, und ich glaube, das hat mich an Paul Auster so fasziniert, dass du eben halt das, du gehst das mit.
Mhm.
So absurd das alles ist, du gehst das einfach mit.
Genau. Oder dann habe ich Mond über Manhattan gelesen. Das ist auch ein frühes Buch. Ich weiß nicht, ich habe die ganzen alten Taschenbücher hier mit. Das ist erschienen 1994. Ne? Also in einer zweiten, dritten Auflage wahrscheinlich. Nee, 1990 im Original, das erste Mal. Also es ist ein uraltes Buch und das ist ja so ein Student, der aufhört, am Leben teilzunehmen irgendwie. Und der landet dann am Ende im Park, im Central Park und lebt im Central Park als Penner. Auch da, ne, dieser erste Gedanke, ich mach das irgendwie alles nicht mehr mit und dann verloddert er so Stück für Stück und alle machen sich so Sorgen um ihn. Aber das hört dann auch irgendwann auf und er lebt dann da in diesem Park und so. Also ich habe was ganz Interessantes gelesen über ihn und das trifft auch gut zu, finde ich. Der beschäftigt sich immer mit der dunklen Seite des Lebens.
Mhm.
Es gibt irgendeinen Anlass, irgendetwas, was passiert und dann nimmt dieses Schicksal so seinen Lauf. Und dann baut auch alles logisch auf diese erste Idee auf. Und das fand ich immer fantastisch. Ich habe ein absolutes Lieblingsbuch. Und ich habe immer gesagt, wirst du ja auch gefragt, ne? Was ist dein Lieblingsbuch?
Ja.
Ne, du machst ein Bücher.
Was von Paul Auster muss ich denn lesen?
Ja, oder nee, bei dir, wenn ich dich frage, könntest du mir sagen, was ist dein absolutes Lieblingsbuch?
Nee, kann ich nicht. Dafür gibt's viel zu gute, aber Vincent von Joe Goebel zum Beispiel.
Stimmt.
Gut gegen Norton, haben wir schon oft genannt.
Haben wir schon oft drüber geredet, ja.
Aber Vincent von Joey Goebel fand ich ja auch.
Ja, ich auch.
Unglaublich.
Und ich sage halt immer Leviathan. Leviathan von Paul Auster ist mein absolutes Lieblingsbuch.
Das ist auch ganz bekannt. Ich glaube, das wird immer genannt bei allen Artikeln, Reportagen über Paul Auster.
Ja.
Leviathan wird immer genannt.
Hat auch mehrere Preise gewonnen, völlig zu Recht, wie ich finde. Und ich habe jetzt, und ich habe noch nie ein Buch zweimal gelesen, ich habe jetzt angefangen, das ein zweites Mal zu lesen, weil ich wissen wollte, wie ist das gealtert.
Ja.
Kennst ja, ne? Auch wenn man so Filme guckt. Und dann habe ich mich daran gesetzt und das wieder aufgeschlagen nach so vielen Jahren. Guck mal, ich habe eine alte Mövenpick-Rechnung noch in D-Mark da drin gefunden.
Ist von das
1994. Ja, wahrscheinlich. Oder? Kleiner Schlossplatz. Nee, in Stuttgart. Ich war aus irgendeinem Grund scheinbar in Stuttgart und habe das da gelesen.
Und was ist das Handschriftliche da? Das ist dein Trinkgeld?
Ich habe Trinkgeld gegeben. 3,70 Euro habe ich Trinkgeld.
3 Mark.
3 Mark 70,
ja. Was hast du gegessen überhaupt?
Ich habe Hefeweizen getrunken und auch Picata.
Wobei Schub zwei. Picata?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber verrückt, ne? Wenn man dann sowas wiederfindet.
Ja.
Und was ich noch gefunden habe, und jetzt staunst du, ein Originalautogramm von Paul Auster.
So unterschreibt
man Paul muss Auster. Wissen, genau, das hätte irgendjemand sein können. Das ist nur ein einziges Gekrachel. Auch das stelle ich mal bei Insta rein.
Ja.
Das muss man mal gesehen haben. Ja, ich war einmal bei einer Lesung von Paul Auster und wusste gar nicht, das war viel später, das war, glaube ich, schon irgendwann in den 2000ern. Da hat er im Thalia Theater gelesen und ich bin da natürlich hin und habe mein Lieblingsbuch, und das war ja Leviathan, mitgenommen und mir das signieren lassen. In einer ewig langen Schlange. Da ganz lange gestanden und dann, das würde ich nicht für viele Autoren machen, muss ich sagen. Und da weiß ich noch, da lief so Musik am Anfang. Und dann hat er uns gefragt, wie das so fanden, hat so eine Frau gesungen. Das war seine Tochter, Sophie Auster.
Ja.
Die war da auch ein bisschen so It-Girl-mäßig drauf. Und macht aber Musik, ist auch eine interessante Künstlerin. Ja.
Hat er irgendwas gesagt? Oder hast du ihm...
Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Man sagt dann nur so das Nötigste, ne? Weil hinter dir stehen dann auch welche und so. Ja. Und ich habe es auch nicht widmen lassen. War dann vielleicht auch eingeschüchtert. 94. Aber es ist halt die Geschichte, um das einmal zu erzählen. Die Hauptperson, ein Schriftsteller, übrigens sind es oft Schriftsteller, das magst du ja eigentlich nicht, sind oft Schriftsteller die Hauptperson. Weil eigentlich ist jedes Buch, hat auch ganz viel mit ihm selbst zu tun. Und es gibt sogar Bücher, da heißt er selber Paul Auster. Also als eine Figur.
Ja.
Und die sind alle angelehnt an sein eigenes Leben. Hier ist es auch die Hauptperson, bei Leviathan ist auch ein Schriftsteller und er bekommt irgendwann eine Meldung, dass sich ein Mann in die Luft gesprengt hat, während er eine Bombe gebaut hat. Und dieser Mann war halt sein vielleicht oder ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Ja, der war auch Schriftsteller, den hat er kennengelernt, weil er zu einer Lesung sollte in New York. Er war eingeladen und dieser andere Autor eben auch. Und es kam ein Schneesturm, der fegte über New York. Und das waren die einzigen Gäste und der Barkeeper. Und die treffen sich halt an der Bar, trinken sehr viel, betrinken sich auch total, sitzen dann irgendwann in der Ecke und erzählen sich so ihre Lebensgeschichte. Und diese Lebensgeschichte ist dann hier so niedergeschrieben und dann waren die jahrelang enge Freunde. Und es ist so realistisch geschrieben, als würde er entschuldigt sich auch ab und zu und sagt so, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es im Detail war und so. Aber es ist ja trotzdem ein Roman.
Ja, ja.
Aber es ist wie so ein Tatsachenbericht. Und es ist ich finde, es ist das beste Buch über Freundschaft, was ich jemals gelesen habe. Ich habe auch gedacht, vielleicht finde ich das jetzt gar nicht mehr so gut. Doch, ich fange an, das zu lesen und ich versink da genauso drin, wie ich schon immer. Ich habe hier liegen jetzt so Bücher, die sind halt auch wie, die wird man gar nicht mehr bekommen. Also Paul Austers New York zum Beispiel, kriegt man vielleicht noch irgendwo im Antiquariat. Und ich habe, als ich das so durchgeguckt habe, das hat alles für mich einen wahnsinnigen Wert.
Ja.
Wahrscheinlich hat das gar keinen Wert, aber für mich hat das einen irren Wert. Und Siri Hüsfeld hat ja bekannt gegeben, das war glaube ich im Februar letzten Jahres, dass ihr Mann jetzt in der Welt des Cancers lebt.
Ja, genau.
Und das habe ich glaube ich auch damals schon erzählt.
Richtig.
Er ist an Lungenkrebs erkrankt und er hat auch noch Interviews gegeben, wo er dann gesagt hat, er weiß nicht, wie es weitergeht. Also ihm war schon klar, die Lage ist ernst.
Ja.
Und jetzt hat er den Kampf eben auch verloren. Er hat
Lungenkrebs ist wirklich
übel.
Ja.
Er hat sehr viel geraucht, sehr, sehr viel. Die Gauloise immer, weil Paul Auster auch lange in Frankreich gelebt hat und als Übersetzer auch gearbeitet hat. Und er soll jeden Abend auch eine Flasche Wein getrunken haben. Ich glaube, davon stirbt man jetzt nicht, aber dann mit dem Rauchen,
ja,
mit dem
vielen Rauchen,
eine ganze Flasche Wein ist schon viel. Und er hat ja seine ganzen Bücher per Hand geschrieben. Also es gibt so Skizzen, auch in diesen ganzen Nachrufen. Ich habe mich ja gefreut, dass die ARD in den Tagesthemen einen Nachruf auf Paul Auster macht. Manchmal denkt man ja so, ja, so bekannt ist der gar nicht. Das ist ja kein Stephen King oder so. Aber der muss schon, der war schon eine...
Also der hat unheimlich viele Leben begleitet. Das war eindeutig zu sehen.
Ja, ja.
Und wie kriegt man das als Autor eigentlich hin?
Ja, das ist die Sprache bei ihm.
Ja.
Es ist kein Buch dabei. Also es gibt Bücher, die finde ich total anstrengend. Das kann ich auch gleich mal sagen. Aber es ist nie schwer zu lesen eigentlich. Aber es sind mehrere Ebenen da drin, die man so begreift, wenn man das so liest. Und es ist auch manchmal total Mann im Dunkel zum Beispiel. Das ist eigentlich ein total politisches Buch von jemandem, der sich in einer anderen Welt wiederfindet. In einer Welt ohne Krieg. Also das Amerika, das war der Irankrieg, glaube ich, damals. Und dieses Politische hat ihn ja immer begleitet. Da war immer eine Stimme, der sich geäußert hat. In der New York Times ganz oft, es gibt ganz viele Interviews. Und wenn man auch so Berichte sieht, so Interviews mit ihm, die waren fast immer bei ihm zu Hause. Das finde ich auch nochmal so ein Aspekt. In vielen Büchern geht er durch Manhattan spazieren. Auch eine so eine verrückte Geschichte, ich weiß gar nicht, an welchem Buch das war. Er verfolgt jemanden, der jeden Tag durch New York einen Spaziergang macht. Ja. Der versucht zu ergründen, warum geht der so, wie der geht? Warum geht der in so Straßen, wo er gar nicht weiß, was macht er jetzt? Und dieser zweite Mann, den er mal verfolgt, in der Geschichte ist er, glaube ich, sehr krank und muss sich langsam wieder Kondition bekommen und fängt so an, immer durch New York zu gehen. Und trifft dann diesen Mann und findet dann raus, dass er das Wort Tower of Babel geht. Also die Buchstaben Tower of Babel. Und er braucht ganz lange dazu. Und da ist dann auch so eine zweite, vollkommen durchgeknallte Idee. Ich meine, wie kommt man so
auf? Ja, das ist eine sensationelle Idee.
Aber als meine Lieblingsgeschichten ist ja auch, wo er so ein Archiv verwalten muss. Das ist auch so eine typische Paul Auster Geschichte.
Ja.
Und ist angestellt bei so einem Typen und die fahren immer in die Wüste.
Alles gut?
Ja, wollen wir noch ein Bier trinken?
Ja, nehmen wir noch ein Bier, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme mal ein ehrliches Dittmarsch.
Ja, ja.
Gerne. Bringe ich euch.
Jo. Dankeschön. Bier ist auch immer wichtig, finde ich. Ja, bei diesem Podcast, sehr wichtig. Ja. Er ist bei einem Bibliothekar angestellt und das ist aber eine Bibliothek, die keiner kennt, die ist in so einer Wüste. Und er geht da immer hin mit ihm, jeden Tag.
Ja.
Und es gibt so eine Tür, so eine Klapptür, die fällt immer zu und dann ist er da und arbeitet. Und wenn er fertig ist mit seiner Arbeit, dann holt dieser Bibliothekar ihn immer wieder raus. Eines Tages stirbt dieser Bibliothekar. Einfach so. Und jetzt ist halt keiner mehr da, der diese Tür aufmachen kann.
Oh, schön.
Und er beschreibt dann halt so langsam, wie er so Hunger und Durst kriegt und wie dann das Licht so langsam erlöscht. Und das Letzte, was er so sieht, sind so diese Heizstäbe der Heizung, die er da unten hat. Und dann ist das die Geschichte zu Ende.
Ach, wie bitter.
Voll. Und er hat oft so diese komplett offenen Enden. Das muss man mögen, ne?
Mhm.
Und manchmal denkt man auch drüber nach und denkt, ja, das finde ich jetzt scheiße. Manchmal lässt er einen auch so zurück, dass man es irgendwie doof findet. Und ein Buch, das habe ich mitgebracht, das ist wirklich schwer, das wiegt über ein Kilo. 1,3 Kilo wiegt dieses Buch. Und das wird auch überall genannt.
Ja, ja, ja.
4321.
Ja, genau.
Kennst du das?
Nein, ich kenn's nur vom Sehen her.
Also, das Buch war eine Herausforderung. Und ich sage ganz ehrlich, es hat 1238 Seiten. Und da habe ich mich wirklich durchgequält. Und zwar nicht, weil das schlecht geschrieben ist oder so, sondern weil man das in Teilen nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Also so ging es mir zumindest. Das erfordert absolute Konzentration. Weil ich ja vorhin gesagt habe, es ist immer leicht geschrieben. Das gilt für dieses Buch, finde ich, nicht. Er erzählt halt eigentlich sein Leben in vier Varianten. Wie es hätte laufen können, wenn sich an dem und dem, in dem und dem Moment, wenn er da eine andere Entscheidung getroffen hätte. Das ist ganz klassisch. Sie Fragen zu stellen oder dann Wege zu gehen, die man sich nicht entschieden hat. Und das nachzuholen. Und sich dann mit einer Seite in sich selbst zu beschäftigen, die eben oft düster ist. Also das ist ganz, ist auch ganz typisch Paul Auster. Die sind ja alle nicht lustig, die Bücher. Also lachen tut man da eigentlich nie.
Ich glaube, das wäre auch der totale Albtraum, wenn wir dann irgendwann so sterben und dann wandert deine Seele irgendwo hin und dann kommst du irgendwie zu jemandem und dann wird dir dein ganzes Leben so vorgespielt. Guck mal, da hast du dich
dafür entschieden. Das Feuer. Ja,
genau. Das war nicht so gut, weil hättest du in dem Moment... Hättest du dich da halt dafür entschieden? Mhm. Guck mal, was dann möglich geworden wäre und so.
Ja.
Ja.
Also das sind schon so Gedankenspiele, auf die man sich da einlässt. Also zum 4321, ne, wo er das erzählt, ist mein Problem, dass der immer halt Paul Auster heißt. Und du manchmal nicht weißt, über welchen dieser vier Personen spricht er denn eigentlich gerade. Und das erfordert echt Konzentration und das nervt auch. Also ich halt, das ist ein Buch, was ja auch so gefeiert wird und das kann ich gar nicht so, das konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen. Jetzt kriegt man wahrscheinlich wieder einen Shitstorm, weil alle das so toll finden. Aber mir geht's nicht so.
Nein, Shitstorm klingt nicht.
Was kann ich noch über Paul Auster erzählen? Hast du mal den Film Smoke und Blue in the Face gesehen? Weil Paul Auster hat auf einmal ein Drehbuch geschrieben.
Ja.
Und das ist der Film Smoke, heißt der. Spielt in einem...
War das nicht so ein Dreiteiler? Waren das nicht mehrere Teile, nee, Smoke?
Das war Smoke und da haben sie aber so viel Material übrig gehabt, was sie gut fanden, dass sie noch Blue in the Face gemacht haben. Den zweiten Teil, da gibt es gar kein richtiges Drehbuch zu. Der ist auch nicht so gut wie Smoke. Bei Smoke, das ist ein kleiner Zigarettenladen in Brooklyn. Mit Harvey Keitel spielt die Hauptrolle.
Stimmt, ja, stimmt.
Und es ist ein so großartiger Film, wo auch so typische diese Paul Auster Motive sind. Es gibt zum Beispiel einen Typen, der lädt ihn dann ein. Also in diesem Film geht es darum, dass der Harvey Keitel hat so einen kleinen Zigarettenladen. William Hurt spielt auch mit. Er ist auch Autor. Die sind ja fast immer Autoren. Beide freuen sich irgendwie an. Mhm. Und es gibt so kleine, ganz tolle Geschichten. Eine ist zum Beispiel, dass Harvey Keitel in seinem Laden ist und jemand klaut ihm in diesem Laden eine Zeitschrift, schiebt diese unter den Pulli und läuft weg. Und er läuft hinterher, kriegt ihn aber nicht, aber der ist ganz schon außer Atem, wir laufen so durch New York und er verliert seine Brieftasche, der Dieb. Und er nimmt diese Brieftasche auf und da entfaltet sich so ein bisschen so das Leben, da sind so Fotos drin und Adressen, unter anderem von der Mutter von dem. Er geht halt zu dieser Mutter nach Hause, es ist Weihnachten und die ist allein zu Hause. Und dann umarmen die sich und er verbringt mit ihr Weihnachten. Also mit dieser Mutter von dem Dieb.
Ja, 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 ja.
Das ist ganz rührend, die ist blind, die Mutter, und schnallt eigentlich, dass das nicht ihr Sohn ist. Aber sie spielt das alles mit. Und im Film ist es so, das Ende, und dazu ist halt Tom Waits, Innocence When You Dream, läuft halt als 5,5-Minuten-Version. Und du siehst diese ganze Geschichte, wie er dann den besucht. Und es gibt halt eine andere Szene, wo... William Hurt, Harvey Keitel mit zu sich nach Hause nimmt und die noch was trinken wollen. Und er wundert sich, dass da so viele Fotoalben liegen. Dann macht er halt so die Fotoalben auf und Harvey Keitel blättert die so durch und sagt, das ist ja immer das gleiche Bild, das ist ja immer das gleiche Motiv. Und dann sagt William Hurt, du darfst das nicht so durchblättern, du musst genau hingucken. Und es ist so, dass er an jedem Tag zur gleichen Uhrzeit eine Kreuzung fotografiert. Und es gibt Leute, die tauchen dann wieder auf, die werden erwachsen und so. Der fährt auch nie in Urlaub, weil er jeden Morgen dieses Foto macht. Und das sind diese kleinen, verrückten Geschichten. Eigentlich diese Tom Waits, Paul Auster Geschichten, das ist voll mit so kleinen Anekdoten. Ich liebe diesen Film und ich habe mir jetzt Teile schon wieder davon angeguckt. Ich hätte mich gerne noch viel länger auf diesen Podcast hier vorbereitet, weil ich da einfach, Paul Auster war für mich einfach der Größte. So. Und, ja. Und Baumgartner, jetzt also dein letztes Buch, das haben wir ja zur Genüge besprochen hier.
Richtig, ja.
Das ist ja auch dieser alternde Professor.
Ja, richtig.
Die Frau fand das Buch total langweilig. Das verstehe ich gar nicht. Ich finde das ganz toll, weil es sind wieder so viele kleine Motive von ihm selbst da drin. Also diese Geschichten, wo du ihn einfach immer selbst erkennst.
Ja.
Wo man weiß, ja, das schreibt er jetzt wieder über seine Sicht der Dinge. Und dann ist es natürlich auch toll, die Siri Hüstfeld, seine Frau hat, weil man seine erste Leserin, und die war auch immer hart in der Kritik, und dann haben sie da gesessen, und er hat ja den ganzen Tag dann alles per Hand geschrieben und durchgestrichen und so, also wirklich Autor der alten Schule, und da hat er alles mit der Schreibmaschine abgeschrieben danach. Der hat keinen Computer verwendet, bis zum Schluss nicht. Finde ich Wahnsinn.
Ja, total verrückt.
Ja. Ich habe auch mal gehört, weiß ich aber nicht, das habe ich nur einmal gehört, dass der so jahrelang eigentlich kaum seine Wohnung verlassen hat. Dass der immer da war und immer dann geschrieben hat und gearbeitet hat. Und auch Interviews, wenn du jetzt so Interviews googelst bei Google, dann sind die Interviews eigentlich immer bei ihm zu Hause. Es ist ganz selten, dass die irgendwo stattfinden, in New York oder so. Sondern das ist eben immer bei sich zu Hause. Und er hatte so eine Macke will ich gar nicht sagen, das würde ich genauso machen. Aber er hat von jeder Ausgabe aus jedem Land, und es sind 40 Sprachen übersetzt worden, in seinem Bücherregal halt dieses Buch gehabt. Und die so alle aufgestellt, weil er auch stolz war. Und er hat ja lange gebraucht, um auch Erfolg zu haben. Der hat am Hungertuch genagt. Der hat in Paris gelebt, in so einer kleinen Mansardenwohnung, und hatte keine Kohle, um sich was zu essen zu kaufen.
So das Klischee des
ja.
Schriftstellerkünstlers.
Ja. Der hat aber nie aufgegeben.
Ja.
17 Verlage haben ihn dann abgelehnt. Der hat dann so kleine Veröffentlichungen in so Literaturzeitschriften gehabt irgendwann. Und dann halt mit der New York Trilogie seinen Durchbruch gehabt. Und ich habe ganz früher, auch in den 90er Jahren, irgendwie mal so eine Frau kennengelernt, eine Studentin auf irgendeiner Party. Irgendwie habe ich mit ihr über Paul Auster geredet, weil ich das gerade gehört habe. Und da sagt sie, das ist ja der Hammer. Sie schreibt über die New York Trilogie gerade ihre Doktorarbeit.
Nee.
Ja. Und ob ich überhaupt verstehen würde, was da alles so drin passiert. Ja, und wenn die dann anfängt, nee, das habe ich jetzt nicht alles verstanden. Also. Und dann gibt es ja auch im Land der letzten Dinge. Darüber hat sie angefangen. Und das ist aber so düster. Das ist eigentlich über so eine Stadt, damit ist auch wieder New York gemeint, wo alles kaputt ist. Also die ganze Stadt ist kaputt. Und und jeder überlegt, wie er sich am besten umbringen kann. Also ganz, ganz düster. Und da gibt es eine Sonderausgabe, glaube ich, habe ich damals auch gekauft, die war teuer, mit so Zeichnungen dazu noch. Also so ganz düstere Bleistiftzeichnungen dazu. Also ich habe eine wirklich tolle Sammlung über diese Jahre.
Ja.
Ja. Aber er hat eben auch Bücher geschrieben, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, über ein Buch ist über seine Körperteile. Da geht er durch seinen ganzen Körper, bedankt sich bei seinen Füßen und bei seinen Knien und bei seinen Händen und so. Ich habe viele gehört, die das ganz toll fanden. Ich fand das dann merkwürdig. Und er hat auch so hat dann so extra so einen Satz über eine ganze Seite gemacht, was dann auch so ein bisschen gewollt war.
Ja, ja.
Also
Wahrscheinlich viele drauf angesprochen.
Ja, ja. Mich hat das dann auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil mein Paul Auster war der die Geschichten erzählt hat.
Ja.
Diese schrägen Geschichten, wo die Zufälle eine Rolle spielen, wo so abwegige Sachen passiert sind. Und so. Das war das, was ich an dem eigentlich am meisten geliebt habe. Er war ja auch so ein Baseball-Fan. Baseball hat auch immer in seinen Büchern eine Rolle gespielt. Da habe ich überhaupt keinen Zugang zu.
Ich auch nicht. Habe ich nie verstanden, die Sportart.
Nee. Ja, man versteht es schon, aber es ist auch irgendwie langweilig.
Ich erinnere das. Ich habe das mal mit einem guten Freund, sind wir mal spät nachts da so hängen geblieben.
Ja.
Und dann lief Baseball und er so, ja, okay, komm, jetzt durchdringen wir das mal.
Ja.
Und wir haben es einfach nicht, wir haben es nicht begriffen.
So schwierig ist es.
Wann die Mannschaft da wann da gewechselt wird und keine Ahnung, haben wir nie verstanden, Baseball. Nie verstanden.
Nee, ich glaube, wir sollten das auch nicht versuchen zu erklären.
Aber ich habe neulich ein super interessantes Interview gehört, im Radio, von jemandem, der genau das auch erzählt, der sich auch so mit Sportarten so beschäftigt hat und ein großer Baseball-Fan wurde. Und, da sagte dann der Interviewer auch, ja, habe ich nie verstanden, die Sportart. Und da sagte er dann so, ja, das Beste, was Sie machen können, wenn Sie die Sportart nicht kennen und Sie sitzen im Stadion, meint er, dann fragen Sie Ihren Nachbarn, Entschuldigung, ich bin zum ersten Mal beim Baseball, können Sie mir das mal kurz erklären, weil ich verstehe das nicht. Und dann sagte er, ich hatte dann 7 Lehrer um mich rum. Weil nichts macht den Leuten, den Sportfans, mehr Spaß als jemand anderen, eben halt das gewisse Etwas an dieser Sportart zu erläutern.
Ja, ja, geil. Und wie gesagt, ich fand, für mich war der Paul Auster, war das der 80er, 90er und frühe 2000er. Und jetzt zum Schluss hat er mich nochmal so positiv überrascht.
Ja. Aber so, die Spion und Spion-Geschichte, die
ist super, ne? Die New York-Trilogie ist der Hammer. Wirklich. Das ist der Hammer. Und als ich weiß auch noch, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ey, sowas hast du noch nie gelesen. Das ist ja fantastisch. Wie viele Ideen sind denn da bitte drin?
Ja, ja, das ist echt.
Ja, das ist der Hammer, ja. Guck mal, wie jung er da noch ist auf dem Bild. Aber immer schön mit Zigarette. Ah, nee, hat er gar nicht. Aber hat halt leider ein bisschen zu viel geraucht, glaube ich.
Ja. Ja, ich glaube, jetzt wisst ihr, was ihr von Paul Auster lesen müsst.
Ja, Leviathan, New York Trilogie, Mond über Manhattan und Musik des Zufalls. Die 4 möchte ich mal kurz nennen.
Ja.
Euch zurufen. Und Baumgartner, wenn man ein bisschen in das Oeuvre eingestiegen ist.
Ja,
dann mag man dieses Buch auch.
Zum Schluss nochmal das Aktuellste davon.
Ja, ja. Ja.
Was glaubst
Nacht
du?
Nacht des Orakels, das ist das mit dem Wasserspeier. Kann ich auch nur empfehlen.
Ach so, ja. Und was glaubst du, kommt da noch irgendwie so ein Posthum-Roman irgendwie?
Dieses Baumgarten ist ja gerade erschienen.
Ja.
Das ist ja nicht mal ein Jahr alt.
Aber vielleicht hat er ja parallel an
irgendwas gearbeitet.
Irgendwas gearbeitet und seine Frau bringt es dann raus oder so.
Das kann wohl sein. Also sie ist sehr, es gibt so ein paar Aussagen schon von ihr. Sie fand es auch schlimm, dass es so rausgekommen ist, weil die Familie das nie veröffentlicht hat eigentlich mit dem Tod.
Ja.
Ja, und für sie ist natürlich, da bricht eine Welt zusammen. Wir haben 40 Jahre lang zusammengelebt.
Ja, ja, klar.
Tauchen
garantiert noch irgendwelche Manuskripte auf. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Bin ich gespannt. Also ich würde sie lesen.
Eine große Legende.
Eine große Legende ist von uns gegangen.
Ja, muss man wirklich so...
Ganz traurig und finde ich so ein bisschen zu früh. Aber du... Ich habe mich echt gewundert. Ich habe gesagt, wie bitte, stellst du jetzt ein Kochbuch vor oder was?
Ja, da reden wir gleich mal. Es ist auch kein Kochbuch,
okay,
sondern es ist, das kann ich schon mal vorweg schicken, es ist Juan Moreno, den habe ich ja hier schon mal vorgeschlagen, mhm. Glück ist kein Ort. Mhm. Der hat dieses Buch geschrieben, Teufelsköche heißt das, an den heißesten Herden der Welt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe das Buch mitgenommen, als wir noch in der Kerner-Redaktion gearbeitet haben. Das war zu unseren Zeiten, als es dann losging mit Kerners Köche. Und deshalb hatte ich auch so wahnsinnig viele Kochbücher. Und ich hatte das Buch, ja, das stand bei uns im Regal. Und ich habe das einfach so gegriffen, ich habe das so mitgenommen. Und das stand über Jahre so bei mir rum. Und dann bin ich neulich...
Das ist ein ganz altes Buch.
Das ist ein ganz altes Buch. Und dann bin ich neulich mein Bücherregal so durchgegangen, weil ich ganz viele Kochbücher weggeschmissen habe. Weggeschmissen.
Oh.
Weil... ich da nie reingeguckt hatte, ich da nie irgendwas von mal gekocht hatte und ich die dann erst auch auf den dritten und vierten Blick dann auch nicht mehr so gut fand. Mhm. Und dann fiel mir dieses Buch in die Hand von Juan Moreno, mhm. Teufelsköche, an den heißesten Herden der Welt. Und ich dachte, hä?
Von dem hast du schon mal was gelesen.
Und dann dachte ich, Juan Moreno, das gibt's ja gar nicht. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass ich das Buch bei mir auch stehen hatte. Und dann schlage ich das so auf. Und das Erste, was ich aufgeschlagen habe, war so eine Geschichte über den Koch von Erich Honecker. Und dann dachte ich so, hä, was ist das denn Verrücktes so? Dann der Koch von Idi Amin und so. Und dann ist das so ein Buch von Juan Moreno, dass der Köche besucht und porträtiert, die halt teilweise für Herrscher wie Idi Amin gekocht haben. Oder halt, gibt es auch eine Geschichte über einen Typen, über einen Flüchtling, der in Nordafrika festsitzt, der schon seit 5 Jahren nach Europa will, aber das Geld nicht zusammenbekommt. Und sein Traum ist es, bei McDonald's Koch zu werden. Und so die Geschichte erzählt er da. Aber das wollte ich eigentlich nicht jetzt sofort erzählen, aber weil du mich gerade so angesprochen hast. Also,
ja, weil es da so liegt.
Ja, und ich dachte so, wow, was ist das denn für ein cooles Buch. So. Und da muss ich dir nachher noch unbedingt nochmal draus vorlesen, weil... Juan Moreno ist ja einer dieser klassischen Spiegelredakteure. Mhm. 1000 Seiten müde habe ich leider immer noch nicht gelesen über Klaas Relotius. Das ist ja derjenige, der die ganzen Geschichten gefälscht hat oder sich nur ausgedacht hat und ein Superstar wurde.
Ja.
Bis Juan Moreno dann irgendwann irgendwann dachte, da kann irgendwas nicht stimmen, so wie
sehr
das
empfehlenswerter Film.
Ja, wobei.
Mir hat er gefallen.
mir hat er irgendwo auch gut gefallen, zumal war Juan Moreno auch so gut getroffen war. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, warum denn da jetzt schon wieder eine Komödie draus machen?
Ja, das hast du schon mal gesagt.
Warum muss
schon
es denn Herbig machen? Weil eigentlich steckt ja dahinter, ich meine, da hat jetzt ein Typ beim Spiegel gearbeitet,
ja,
hat sich Geschichten ausgedacht, ist damit, hat damit Preise abgerungen und ich hätte es eigentlich viel interessanter gefunden. Natürlich auch mit Juan Moreno als Gegenspieler, ja, das ist klar,
aber ja,
für mich ist das ein Drama. Für mich ist das ein echtes Drama und ich finde, das hätte auch ruhig einen Film so rüberbringen müssen und nicht irgendwie
verstehe ich deine Ansicht, total.
Mediensatire und so weiter.
Ja. Und das in so einer Zeit, wo Journalisten sowieso manchmal einen schweren Stand haben.
Ja.
So. Ja, ja, absolut. Kann ich nachvollziehen. Ich fand den Film trotzdem gut.
Ja, ich fand ihn auch gut.
Ich fand, Lars Eidinger hat das, der hat da ja auch mitgespielt.
Ja, genau.
Hat das wirklich, gut, der hat auch noch nie einen schlechten Film gemacht, glaube ich. Also ich, den kann man sich auch nicht schlecht
kannst vorstellen. Kannst du blind gucken, die Filme.
Kann man, ja, genau, genau.
Auf jeden Fall, genau. Müssen wir nachher nochmal, weil das passte nämlich so gut zu dem Buch, was ich eigentlich vorstellen möchte, und zwar Service von Sarah Gilmartin. Mhm. Das habe ich entdeckt über einen Instagram-Account von jemandem, der es gelesen hat und der hat so ein bisschen erzählt, worum es da so geht. Mhm. Und da dachte ich, Mensch, das klingt ja super, weil es geht um einen Szenekoch in Dublin und es geht um den Vorwurf der sexuellen Belästigung in seinem Haus quasi. Also, und er wird dafür verantwortlich. Also er soll seine Kellnerin sexuell belästigt haben und darum geht es in diesem Buch. Das ist die Geschichte. Und die Geschichte wird aus drei Perspektiven erzählt. Aus Sicht einer Kellnerin, aus Sicht seiner Ehefrau und aus Sicht dieses Star-Kochs.
Das ist gut.
Und der hat einen sehr klischeebeladenen Namen, wie ich finde. Er heißt Daniel Costello.
Ja.
Daniel Costello, acht Jahre in Folge Träger von 2 Michelin-Sternen. Oder heißt es Michelin-Stern? Michelin-Stern. Der das Szene-Restaurant Tea betreibt, und zwar in Dublin. Und ich finde das ganz
aber cool. Aber das gibt es nicht, oder? Das ist eine Fiktion.
Ja, das ist alles eine Fiktion. Dublin gibt es natürlich.
Danke.
und ich finde das, fand das deshalb so interessant, weil Szene-Koch, angesagte Location, da findet das halt so statt. Und das hat mir irgendwie hat mir sehr gefallen. Man hätte natürlich auch jetzt nehmen können, Regisseur und so weiter. Und
ja, den Klassiker, ne?
Ja, genau. Aber hier ist es eben halt der Szenekoch, der zum Zeitpunkt dieser ganzen Geschichte, das spielt so vor 10 Jahren, weil sich die Frauen jetzt erst trauen, diesen Mann anzuzeigen. Auch so Klassiker, MeToo-Klassiker, Jahre hat es gedauert und erst dann kommt es zur Anzeige. Aber fangen wir mal bei diesem Koch an. Daniel Costello ist seit mehr als 20 Jahren mit seiner Frau Julie verheiratet. Also aus der, ne, und auch ihre Sicht wird hier geschildert. Also wie sie mit dieser ganzen Geschichte so umgeht, dass ihr Mann da plötzlich vor Gericht gezerrt wird von diesen Frauen. Der hat als 15-Jähriger zum ersten Mal in einem Pub gearbeitet, alles in Dublin, hat dann gewechselt in ein Steakhouse, das war so seine Karriere, ist dann mal nach Frankreich gegangen für ein paar Wochen und hat dann schließlich in einer Kette gearbeitet und hat da so die ersten Preise bekommen und hat dann letztendlich dann das Tea aufgemacht und ist dort ein angesagter Koch geworden und hat seine Kellnerin alle nach dem Aussehen eingestellt. Also sein gesamtes Servicepersonal, alles nach dem Aussehen, das war mehr als offensichtlich. Das beschreibt auch die Hanna so, die ist 21 Jahre alt, studiert noch und fängt dann auch in diesem Restaurant an. Und das ist auch so ganz interessant, wie die Sarah Gilmartin das so beschreibt, wie sie so ihren ersten Tisch dann so hat und wie sie so langsam so reinkommt. Hat von Kochen eigentlich jetzt nicht so eine große Ahnung, aber muss sich dann da auch so reinarbeiten, diese ganze Materie. Und wird sehr, sehr schnell, wird sie von diesem Daniel Costello so mehr oder weniger unter die Fittiche genommen. Und Daniel Costello kann eins auf dicke Hose machen. Das kann der super. Und das ist auch etwas, wo du denkst, so, oh Alter, das ist so ein bisschen auf Fremdschämen. Und so lernt er auch seine Frau kennen. Das wird dann auch so geschrieben, so von ihr. du lernst also erstmal die ganze Geschichte von diesem Typen kennen. Und da ist es so, also er ist dann irgendwann auf so einer Party gewesen, hat sich da so umgeguckt, wer ist denn hier so, es war so eine Privatparty, hat so sehr schnell festgestellt, ach, die Typen, die hier so sind, sind, können mir eigentlich keine Konkurrenz machen, ich bin eigentlich viel cooler. Und da lernt er dann auch seine Frau kennen. Da fällt ihm so, das Erste, was ihm so auffällt, schöne Titten. Und das ist halt auch so dieses, so ist halt auch dieses Buch aufgebaut. Hier wird relativ schnell klar, okay, es geht um ihn. Er belästigt oder hat sein Servicepersonal belästigt und auch vergewaltigt. Also ihm wird auch Vergewaltigung vorgeworfen. Aber ehe das wirklich geschildert wird, lernst du ihn erstmal kennen. Und die Art und Weise, wie er zum Beispiel auch Frauen betrachtet. Jetzt würde ich jetzt nicht sagen, nur weil ihm jetzt das Erste, was ihm einfällt, als er seiner zukünftigen Frau begegnet, dass er das so kommentiert, ja, schöne Titten, kannte ich irgendwie schon von der Schule, würde ich jetzt nicht sagen, okay, nur weil er jetzt so Frauen betrachtet, ist es natürlich nicht per se ein Vergewaltiger. Aber ich finde, das ist die uncharmanteste Art,
furchtbar.
seiner großen Liebe zu begegnen irgendwie, oder dass ihm das so als Erstes auffällt.
Absolut, furchtbar,
ja. So ist dieses Buch aufgebaut. Das heißt, du erfährst, also du weißt von vornherein, das ist das Thema. Es geht auch um drei Frauen, die treffen sich. Also das Buch beginnt mit diesem Treffen 10 Jahre später. Du erfährst also relativ früh, mit denen ist da was passiert. Die treffen sich jetzt 10 Jahre, nachdem sie alle da in diesem Laden gearbeitet haben.
Aber die dritte ist doch die Ehefrau, die Perspektive.
Ja, aber die ist nicht bei diesem Treffen dabei, sondern da treffen sich drei ehemalige Kellnerinnen. Ja.
Ach so, okay, verstehe.
Unter anderem die, aus deren Sicht das hier geschildert ist.
Ja, okay.
Dann haben wir die Perspektive der Ehefrau und wir haben seine Perspektive. Also ne, das Kapitel, da steht auch mal drüber Daniel. So. Und dann nimmst du teil an seinen Gedanken und wie er mit der Szenerie, wie er damit halt umgeht, mit der ganzen Geschichte und den Vorwürfen auch. Ne, also es ist ein Brief veröffentlicht worden auf Facebook, wo er ganz klar angeklagt wird, 10 Jahre, ich wurde hier ständig mies behandelt, unterschrieben von Kolleginnen und das wird öffentlich und da muss er sich diesen Gerichtsprozess stellen. Aber vorher erfährst du eben halt, okay, was ist das für ein Typ, wie geht er so mit Frauen um und wie geht er auch mit dieser...
Und du hast gerade gesagt, er ist ja so dicke Hose und
ja, genau.
Er ist ein Unsympath.
Genau, das war auf dieser Party, wo er also seiner zukünftigen Frau begegnet und die sitzt da auf so einem Sofa und... Ja, wie das halt immer so ist, auf Partys ist viel getrunken und irgendwann kommt der Punkt, wo alle Hunger haben und irgendwie was essen wollen. So. Und dann verbrennt er irgendwie so einen Toast und er mischt sich dann da so ein, weil er sagt dann auch so, ja, mir kribbelt das so in den Fingern irgendwie da jetzt irgendwas zu tun. Und dann rettet er erstmal diesen Toaster, weil die wollen tatsächlich diesen Toaster da irgendwie mit Wasser und so löschen.
Okay. Die müssen betrunken gewesen sein.
Ja, waren alle sehr betrunken. Und er geht dann halt in diese Küche, guckt sich um, okay, was gibt's hier so? Und findet dann da so ein paar Zutaten und fängt dann an, da zu kochen. Und dann kommt die Julie in die Küche und ja, was machst du denn da so? Ach, nur eine Bechamel. Und da denkst du so, oh, Alter. weißt du, was eine Lasagne ist? Nee, weiß ich nicht. Und dann erzählt er ihr erstmal, also macht er da wirklich so, ich erkläre dir jetzt mal die große, weite Welt des Kochens.
Ja. Aber sie steht irgendwie drauf.
Sie steht natürlich drauf, wie das häufig bei Frauen so ist. Dicke Hose kommt ja doch gut an. So, ne? Aber das Lustige ist, du liest das so aus seiner Sicht, wie das so war. Und dann so, es dauert ein bisschen, ehe dann Sarah Gilmartin, die Autorin, dann die Geschichte erzählen lässt. Und dann so, ja, du hast da voll auf dicke Hose gemacht. So, das beschreibt sie dann so, diese Szene. Und wo du dann als Leser denkst, ja genau, fand ich auch. Aber trotzdem, fand sie ihn toll, weil er auch so eine ehrliche Haut ist, weil er ihr ganz klar sagt, pass auf, ich gehe da voll auf in meinen Beruf, du wirst immer in Konkurrenz stehen zu meinem Restaurant. Also ich bin halt da und das ist meine Welt und ich kann mich hier auch nicht in die Familie großartig einbringen. Und trotzdem hat er es gemacht, was sie dann auch wieder toll fand. Also das waren so die Gründe, warum sie sich in diesen Mann so verliebt hat.
Ja.
Und dann gibt es eben diese Perspektive Hannah, das ist diejenige, die da angefangen hat, im Restaurant zu kochen, zu arbeiten.
Ja.
Und es gibt so, so eine Schlüsselszene, dann, die ich mal eben vorlesen muss. Und diese Schlüsselszene erinnert auch sehr stark an etwas, was auch wirklich passiert ist, auch gar nicht so lange her. Und das muss ich mal eben ganz kurz hier vorlesen, weil sie beschreibt so diese Stimmung, die da in diesem Tee so vorherrschte. Weil sie sich auch immer wieder fragt, wie, als es zu diesem Gerichtsprozess kommt, fragt sie sich auch immer wieder, wie mache ich eigentlich Außenstehenden klar, was da so abging? Und wie macht man auch Außenstehenden klar, dass man trotz allem dabei geblieben ist? Oberflächlich ist es ganz klar zu erklären, du bist in dem Moment am Nabel der Welt. Das ist ein angesagtes Restaurant, auf Wochen ausgebucht. Ich musste komischerweise, ohne jetzt das Tim Mälzer auch unterstellen zu wollen, ich musste komischerweise immer an die Bullerei
denken. An die Bullerei, an sein
immer, Restaurant. Ja. Weil da arbeiten ja auch viele junge Leute und das stellt man sich halt so vor.
Ja, und dann kommt die Szene,
ja, genau.
Kommt immer ein Promi rein.
Ja, richtig. Genau. Und das ist, da auch so der Fall, auf Wochen ausgebucht. Und sie erzählt das jetzt folgendermaßen. Rückblickend wirkt so viel von dem, was im Restaurant passierte, falsch. Aber damals kam es einem in Ordnung vor, erträglich, zu schwammig, um sich Gedanken darüber zu machen. An einem beliebigen Abend bezeichneten die Gäste einen wahlweise als tolles Mädchen, Hingucker oder Hingucker mit Köpfchen, falls sie herausfanden, dass man studierte. BWL, da müssen wir wohl bald aufpassen. Hahaha. Also ganz schlimm.
Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Die da aufgelaufen sind.
Ganz schlimm, ja.
Ein Mädchen wie du, dieser Satz fiel in allen möglichen Tonfällen. Eines Abends, der Rest des Restaurants war schon leer, fragte Yves ihren Investmentbanker-Tisch nach drei Runden Dessertwein, ob sie ihnen noch etwas anbieten könne. Vielleicht wirkte sie dabei freundlich, vielleicht schwang Ungeduld in ihrer Stimme mit, vielleicht klang sie sarkastisch, wie der Manager später befand, doch in jedem Fall hatte sie die Antwort nicht verdient. Du kannst mir einen blasen. Yves, meine Freundin mit den kurzen blonden Ringellocken und dem eigenartigen Gang, den die Barkeeper so gerne nachäffen. Sie war 1,55 und sah aus wie jemandes kleine Schwester. Natürlich gab es auch nette Gäste, zahlreiche sogar. Aber niemals werde ich den Schrank von einem Mann vergessen, der an einem hektischen Samstagabend, mein drittes Wochenende, ich hatte gerade erst mein eigenes Revier bekommen, aufstand, um mir zu sagen, ich sei hübsch und mich auf den Mund küsste. Du bist einfach so hübsch. Seine warmen Hände hielten mein Gesicht in einem fleischigen Klammergriff. Er vollführte den Akt mit spaßhaftem Wagemut und es dauerte nur wenige Sekunden. Aber wenn ich einen Vorfall im Tee bestimmen, meine Zeit dort in Vorher und Nachher unterteilen müsste, in ein Geh jetzt oder bereue es auf ewig, dann wäre es dieser Kuss.
Wow. Super beobachtet, ne?
Ja, und das hat mich natürlich total an diese Szene erinnert.
Man kennt das. Man kennt diese Leute.
Genau, man kennt diese Leute. Man kennt diese Sprüche auch.
Ja.
Und es ist wirklich
furchtbar. Diese ganze Macho.
Diese angesoffenen Typen.
Ja. Ja.
Ne, wenn sie zum Beispiel war die...
Ist das ein neues Buch?
Nagelneu. Gerade erst erschienen. Ja. Zum Beispiel auch bei der Empfangsfrau, die mega hübsch ist. Wenn dann auch da die Gäste ankommen und sie sagt so, ja, darf ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Ja, du darfst mir alles abnehmen. So, oh.
Furchtbar.
Ja. Und dann kommt aber noch das Personal dazu, die Köche, die auch alle wahnsinnig krass drauf sind, auch gegenüber den Frauen da. Mhm. Und natürlich auch der Daniel Costello, dieser Besitzer, der sich immer mehr an diese Hanna ranmacht. Ich meine, sie schätzt ihn auf weit über 40. Mhm. Sie ist 21. Und der Typ kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Und er glaubt immer mehr, weil er so Don Geilo ist, dass er natürlich Chancen bei ihr hat. So, also das, ich glaube, das ist auch so ein Typ, der glaubt, er kann Frauen ins Bett kochen. So, das ist ja auch so ein Spruch, den gibt es auch so. Ja, ne? Und er fängt dann an, also das stellt sie auch so fest.
Das ist ein super Thema.
Ja.
Ein richtig tolles, wichtiges Thema. Und das muss echt aufhören.
Ja.
Das geht gar nicht.
Und
auch diese Bewertung, ne, diese ständige Bewertung.
Ja.
Immer dieses wunderhübsch.
Ja, du bist eine glatte Zehn.
Ja,
und diese ganze Sprüche.
Genau.
Und mit
Zöpfchen.
Ja, genau.
Furchtbar.
Und sie stellt dann auch irgendwann fest, dass er immer ganz oft so ihren Namen sagt und sie dann auch immer öfter so anfasst. Also er ist dann immer mal so hinter ihr und dann spürt sie beide Hände so auf ihren Hüften, wie er sie so beiseite schiebt oder sie so in die Seite piekst. Und aber sie macht dann auch den Fehler, dass sie so aufquietscht, auch so so. Mhm. Und dass er dann natürlich denkt, ach, sie findet das irgendwie alles so ganz lustig. Mhm.
Die ist überfordert mit der Situation.
Ja, genau.
Weil sie einfach mal halb so alt ist
wie er. Ja, genau, weil sie mega jung ist.
21 oder was. Ja.
Und er fängt dann auch ständig an, sie Süße zu nennen. Und das fällt ihr dann auch alles so auf und er fängt dann auch an, sich ihr so in den Weg zu stellen, ne? Eine Hand so an der Wand. Mhm. Und sie muss dann irgendwie so dran vorbei.
Und das ist das alles, was sie beschreibt?
Das ist alles das, was sie beschreibt. Und das ist so alles das, was du so geschildert bekommst, bevor es überhaupt zu dieser Vergewaltigung kommt, die da im Raum steht, die da stattgefunden hat. Das dauert wirklich sehr, sehr, sehr lange, ehe wirklich diese Szene so geschildert wird. Und du fragst dich auch so die ganze Zeit, also er wird ja auch mit dieser Situation konfrontiert, ey, der wird da jetzt angezeigt gerade. Und er wird auch von seiner Frau zur Rede gestellt. Und das war für mich so eine kleine Schwäche in diesem Buch. Ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass da richtig krasse Dialoge stattfinden. Weil seine Frau muss ja auch damit klarkommen, ey, da stehen jetzt Fotografen vor der Tür. Mhm. Weil der ist prominent in Dublin. Mhm. Das ganze Leben verändert sich durch diese Vorwürfe. MeToo-Debatte. Irgendwo in dem Buch steht auch so, dass er sich auch bei ihr beklagt. Ja, jetzt wird hier der Vorwurf irgendwie Vergewaltigung, steht das hier im Raum. Ja, und die Leute können natürlich an nichts anderes mehr denken und keiner zieht in Betracht, dass das nun mal stattgefunden hat. Mhm. Dass es alles eine große Lüge ist und so weiter.
Was auch bei so Vorwürfen ein Problem sein kann.
Ja, klar.
Ne? Also will man gar nicht so...
Ja,
genau. Das hat ja einen Grund, dass... in Amerika Frauen nicht mehr Männer nicht mehr zu Frauen im Fahrstuhl schreiben.
Zum Beispiel, ja.
Also,
ja.
Es hat ja auch bizarre Formen angenommen. Aber trotz all dem, ne, will ich jetzt gar nicht schönreden, um Gottes Willen.
Und für meinen Geschmack hatten da wirklich richtig krasse Dialoge zwischen ihm und seiner Frau stattfinden.
Genau, seine Frau, das wollte ich nämlich gerade noch fragen. Sie ist ja die dritte Perspektive.
Genau.
Was sagt die denn zu all dem?
Ja, die erlebt das so und die leidet natürlich darum, dass das ruhige Leben oder dass da plötzlich Fotografen vor der Tür stehen, das nervt sie total. Sie kommt nur schwer damit klar, wie ihr Mann damit umgeht. Also der zum Beispiel, der steht morgens auf, also da ist das Restaurant dicht, weil er kann natürlich unmöglich so arbeiten, der ist jetzt nur noch zu Hause und fängt dann an für seine Familie da morgens Pancakes zuzubereiten. Dann lässt er wieder so den Trumpfer, den Koch da raushängen. So als wäre nichts irgendwie so. Und wo sie dann auch sagt, ey, Daniel, ernsthaft, Pancakes jetzt hier und so. Mhm. Und sie versucht ihn auch immer zur Rede zu stellen und sagt auch, das haben ein paar Frauen hier unterschrieben, diesen Brief. Warum sollen die das denn machen? Mhm. Ja, denen geht's nur ums Geld und so weiter. An einer Stelle sagt er auch so, lässt er sich auch darüber aus, ja, Frauen wollen große Namen ficken. Oh. Also wortwörtlich jetzt Zitat. Ne? Also das ist so seine Haltung. Das erinnert auch so ein bisschen an Trump irgendwie. Ne?
Ja,
so,
ja.
Ja, Pussygrabber und so, weil ich hier so ein großes Tier bin, kann ich mir hier alles erlauben. Und er glaubt, weil er so ein großes Tier ist, soll er ja nur fertig gemacht werden, weil die Frauen irgendwie Geld wollen und so weiter. Und seine Frau... kommt damit nur sehr, sehr, sehr schlecht klar. Sie wohnen beide natürlich im selben Haus und er beschreibt das so, ja, jedes Mal verlässt sie sofort den Raum, wenn ich da auch drin bin und sie nimmt die Kinder überall hin mit. Also die kommt damit überhaupt nicht klar, bis sie sich an einer Stelle fragt, wieso ist mir das passiert, dass mir nicht aufgefallen ist, dass ich hier mit einem Triebtäter zusammen bin.
Ja. Ja.
Warum ist mir das nicht aufgefallen?
Ja, ja.
Ja, weil er, wenn er nach Hause kommt, ist er eben halt der liebevolle Ehemann, der sich zwar immer mal wieder aufregt, weil im Restaurant irgendwas war und das halt sehr in den Mittelpunkt stellt, aber mit den Kindern toll umgeht und...
das macht er alles.
Ja, also eigentlich ein richtig guter Typ ist. Bis es dann zu dieser Anzeige kommt und sie feststellen muss, ey, vielleicht ist da ja was drin. Da muss doch was
dran. Wird sie langsam so zur Hauptperson dann
irgendwie. Nee, gar nicht. Also nee. Das ist
wirklich so. Immer diese drei Perspektiven.
Das sind immer diese drei Perspektiven. Und ich habe mich dann gefragt, ja, okay, aber wenn es schon einen Roman dazu gibt, das muss ein Roman ja eigentlich leisten können, mir zu erklären, Weil das ist ja immer schwer zu verstehen, wieso kommen solche Anzeigen immer erst so Jahre später. Warum zeigen die Frauen das nicht sofort an? Warum Jahre später? Und das wird ja tatsächlich so ganz gut beschrieben. Die Hannah, der das ja passiert ist, schreit an einer Stelle, die hat im Sommer da angefangen und sie schreit, als im September kehrte ich als anderer Mensch an die Uni zurück. Und sie kapselt sich total ab. Sie kann mit niemandem reden. Ja. Sie empfindet tiefe Scham. Mhm. Sie kann es auch nicht anzeigen. Sie kann es auch niemandem erzählen. Sie fängt an, sich besinnungslos zu betrinken. Oder ist halt einfach nur zu Hause oder schließt sich in der Bibliothek ein, liest irgendwelche Texte und kriegt das überhaupt nicht auf die Reihe. Und vor allem, neben der Scham, ist sie wütend und frustriert, weil sie sagt, wieso ist mir das passiert? Wieso?
Ja.
Und kommt damit nicht klar. Ich habe dann auch noch mit einer vom Verlag, das ist ja erschienen im Kein und Aber Verlag, habe ich dann auch mit einer mich dann noch unterhalten, weil ich dann auch sagte, ja, mir fehlen da so irgendwie die intensiven Dialoge, wie zum Beispiel über menschliche Dinge von Karin Thuil, wo das wirklich krass war, oder Zwei an einem Tag, das waren ja auch tolle Dialoge da zwischen ihm, der da Drogen und Alkohol sich zu Hause auf das Kind aufpassen sollte und mit seiner Frau, das waren ja wirklich sensationelle Dialoge.
Ja. David Nichols, ne?
Ja, genau, und das habe ich hier so ein bisschen vermisst, und dann sagte sie, und das habe ich dann auch verstanden, ja, weil das nicht so ein konfrontatives Ehepaar ist. Mhm. Die beiden sind nicht konfrontativ, die wollen eigentlich in ihrem Fahrwasser bleiben.
Ja, haben Kohle, haben genau. Beiden Kinder, eine coole Socke, nach außen hin, ja.
Und das ist jetzt nicht so Mann und Frau, die da jetzt wo Fetzen fliegen und die sich anschreien und wo das alles auf den Tisch kommt, sondern das ist eher so wenig konfrontativ und dass jeder ist in seiner eigenen Gedankenwelt. Mhm. Vor allem sie. Mhm. Und er, der sich einredet, ja wieso, ich habe die halt angefasst, ja, weil ich sie aus dem Weg haben wollte. Deshalb habe ich sie halt so zur Seite geschoben. Kann doch nicht sein, dass das jetzt hier irgendwie mir anders ausgelegt wird. Und eben komplett verdrängt, und das, was er da eigentlich wirklich mit zwei Frauen gemacht hat.
Finde ich super, das aus drei Perspektiven zu erzählen.
Ja, total.
Und zwar auch auch die drei Protagonisten scheinen wirklich interessant zu sein. Das klingt super.
Ja. Und auch sehr clever aufgebaut, ich finde. Mhm. Weil irgendwann habe ich auch gedacht, Mensch, ja, jetzt erzähl doch endlich mal, was ist denn da jetzt passiert? Aber du wirst auf die Folter gespannt, weil du musst dich wirklich erst mit allem beschäftigen, was da so geschrieben ist.
Super clever.
Ja, um zu verstehen irgendwie, warum ist sie denn dabei geblieben, wenn das da so krass ist? Mhm. Na ja, weil es abends ist Party. Mhm. Wenn der Laden dicht gemacht wird, wenn der letzte Gast weg ist, dann ist da Party. Mhm. Und das ist dann natürlich die andere Seite der Medaille. Ja, cool. Dann ist alles irgendwie cool.
Ja.
Okay. Na, das hat mich dann, also diese Geschichte habe ich dann auf dieses Buch hier gebracht, Teufelsköche. Ich habe ja ausgemistet in meine Kochbücher, und dann ist mir dieses Buch Teufelsköche in die Hand gefallen. Mhm. Und zum selben Zeitpunkt hatte ich schon Service gelesen und dachte, ey, das gibt's ja gar nicht. Also es kamen eigentlich drei Dinge zusammen. Ich habe das Buch gefunden, ich habe Service gelesen und bei Kitchen Impossible, und es wurde Kitchen Impossible ausgestrahlt.
Dazu muss man einmal sagen, bei Kitchen Impossible, das mögen wir beide sehr gern, und wir chatten dann immer.
Ja.
Sonntags. Was wir alles gut finden und was wir mal nachgucken wollen. Und wir haben ganz, ganz großen Spaß bei der Sendung.
Und hier, das ist zum Beispiel Roland Albrecht, das ist der Honecker-Koch.
Ach, okay.
Der hat für Honecker gekocht.
Was, da steht, wenn wir Erdbeeren wollten, dann...
Dann musste die Brigade los und welche pflücken. Und das Dritte, was zusammenkam, es ist ein Porträt über Juan Amador drin. Und der war neulich dabei bei Kitchen Impossible.
Genau.
Wo es diese sensationelle Szene gab, wo Tim Meltzer zu ihm sagt, wisst ihr, was ich an euch Sterneköche so richtig scheiße finde? Und du hast ja auch zwei davon.
Was denn?
Ihr macht gewöhnliche Gerichte in Miniatur, packt was auf einen großen Teller und sagt, so, jetzt ist geil. Juan Amador einfach nur sagt, ja, tut mir leid, Tim, dass du das nicht verstehst. Und Juan Moreno hatte also auch diese Juan Amador getroffen.
Interessant, dass der 2011, als es erschienen ist, auch schon so eine große Nummer war.
Ja, 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 ja. Fand ich, ich dachte ich auch.
Ich habe den auch schon mal gesehen, aber war mir jetzt nicht so präsent.
Ja. Und da wollte ich dir mal unbedingt den Einstieg mal vorlesen.
Ja,
über diese,
ja.
Über diese, weil Einstieg ist ja immer wichtig bei so Porträts oder wie auch immer. Der Mann sieht müde aus. Es ist kurz nach 2 am Nachmittag. Er ist noch nicht so lange wach. Seine Jeans ist ausgewaschen und hat vorne ein Loch von der Größe eines Schnitzels. Er trägt ein schwarzes T-Shirt, darüber eine Kapuzenjacke, ist unrasiert. Er sieht aus, als sei gestern zu viel Alkohol im Spiel gewesen. Typ Latino-Schläger. Geschwungene Fingerbreite Augenbrauen. Haare, die nur Gel zähmt. Anders der Blick, dunkel ernst. Dem zähmt nichts. Juan Amador ist 42 Jahre alt, Koch und hat 3 Michelin-Sterne. In Deutschland gibt es nur 8 andere Köche, die das von sich sagen können.
Ist, glaube ich, aktuell immer noch so. Etwa.
Und, echt?
Ja.
Unter über 300.000 Köchen sind diese 9 die Stars. Auf Fotos sehen 8 von ihnen aus, als könnten sie auch eine Bankfiliale leiten oder am Herzen operieren. Tatengestählte Männer, zuversichtlich, weiß bekittelt, der Name in verspielter Schrift auf die Brust gesteckt.
Das ist auch immer
Parade so lächelt. Sensationell beschrieben, bitte.
Ja, ja, total.
Nur einer lächelt nie. Einer schaut auf den Fotos immer etwas irre. Juan Amador.
Das stimmt, diese Stickereien von Namen auf der Schürze.
Ja, man nimmt ihm eher 3 Haftstrafen als 3 Sterne ab.
Das ist auch so drüber alles. Oh Gott. Und ich liebe eigentlich diese Szene von Köchen und guter Küche und so, aber es ist auch so absurd. Also dieser Satz von Tim Melzer, wir machen das in Miniatur und dann ist geil, ist halt auch in Teilen so wahr.
Ja.
Aber wir haben eben auch schon, das sind halt oft auch Künstler. Das ist so wie bei der Mode Haute Couture.
Ja.
Das ist nicht tragbar. Und das ist auch teilweise nicht, dass wir nicht zum satt werden.
Ja,
also geh lieber vorher essen und dann gehst du da nochmal hin. So. Und erlebt irgendwie so Geschmacksexplosion oder so. Aber es hat ja jetzt nichts mit Essen gehen zu tun.
Ja, ja.
Ich war auch noch nie in einem 3-Sterne-Restaurant.
Ich auch nicht.
Ich war einmal in einem 1-Sterne-Restaurant. Das fand ich jetzt gar nicht so wahnsinnig gut, muss ich sagen. Hat mich nicht so. Und dann habe ich dir ja vorhin schon erzählt, ich war mal in Barcelona mit meiner Frau. Da haben wir ein 10-Gänge-Menü mit begleitenden Wein in so einem Sterne-Restaurant, so einem angesagten Sterne-Restaurant gehabt und das sind wir mittags hin und sind spät abends raus und das war so unterm Strich lustig. Also es hat Spaß gemacht. Wir hatten einen lustigen Abend und oder einen lustigen Tag und hatten aber abends Hunger, obwohl wir eigentlich den ganzen Tag gegessen hatten.
Ja, ja.
Also mal so Kleinigkeiten waren.
Was war denn das zum Beispiel? Was war denn das?
Ja, das waren auch manchmal so ganz einfach Sachen. Es waren so Gurkenscheiben zum Beispiel, hatten irgendwas umwickelt. Dann war da so ein bisschen Kaviar drauf. Da ist ja auch immer irgendwas ganz Teures drauf, damit es irgend so eine Rechtfertigung noch gibt. Und dann ist das aber auch nur so eine Gabel da. Ne? Also so ein Riesenteller und so ein kleines und so ein Schaum drumherum. Und das kannst du gar nicht mehr so richtig. Richtig herleiten, ne? Also, das ist ja was wir bei Kitchen Impossible immer so geil finden, dass die das so analysieren können.
Ja, und genau wissen, relativ genau wissen, was da drin ist.
Und wir saßen halt, ich weiß noch, es gab, weil wir uns da gar keinen Tisch reserviert hatten, sind einfach hin und da waren 2 Plätze an der Bar und neben uns war so ein Engländer, der immer so zu mir rüber guckte und sagte, it's amazing, it's fantastic, it's amazing. Mit jedem Gang war der vollkommen im Himmel, der war da allein.
Ja.
Und der hat da wahrscheinlich, war das für ihn das Allergrößte, einmal in diesem Restaurant essen zu gehen. War mitten in Barcelona.
Ja, krass.
Und ein cooler Laden so, ne? Also ganz ganz hip, sehr gestylt und so. Schon eine ganz coole Umgebung so. Aber da habe ich das mal so erlebt, diese Sterneküche. Ich finde, das hat auch eine Faszination. Das muss ich auch sagen.
Ja, irgendwo schon.
Ja.
Aber ich finde es irgendwie frustriert, wenn man dann da sitzt und dann wird so diese Haube hochgezogen und dann ist da irgend so eine Miniatur auf deinem Teller.
Ja, und dann
finde ich... Und dann sollst du noch irgendwas abschneiden. So. Und dann fragt sich, wie soll das
mit so einem Minimesser?
Ja.
Ja, oder dass sie dann so einen Nachtisch machen, sie dann auch irgendwie aus aus Gurke mit Basilikum oder so.
Ja.
Also wo du so denkst, so, ja, das ist zwar alles ganz innovativ und toll. Und das ist so ein bisschen, was ich meine, dass das Kunst ist.
Ja.
Das ist ja nicht, das isst du ja nicht, das kochst du ja nicht nach zu Hause.
Ja.
Sondern es ist eben auch in der Form der Anrichtung ein Kunstwerk. Also wie Haute Couture. Untragbare Kleidung, aber du siehst das und sagst, wow, das ist schon cool.
Ja. Ich muss auch sagen, das ist wirklich echt ein sehr, sehr cooles Buch. Muss ich wirklich sagen, Juan Moreno hat wirklich tolle Leute hier porträtiert. Viel auch von seiner Arbeit erzählt, das ist auch mal ganz spannend. Also, wenn er so auch über seine Herangehensweise so berichtet. Und wirklich unglaubliche Leute hier porträtiert. Auch Flüchtlinge, also die afrikanischen Flüchtlinge, das ist hier auch schon Thema. Also 2011, 2010 muss er das ja geschrieben haben. Also er berichtet hier von einem Afrikaner, der eigentlich auf der Flucht ist. Beziehungsweise Juan Moreno soll für den Spiegel, glaube ich, oder für den Stern, habe ich jetzt vergessen, soll er nach Italien reisen, weil da ist ein Schiff aufgegriffen worden auf offener See mit Menschen, die total verbrannt, von der Sonne total verbrannt waren und da irgendwie gerettet worden sind. Und er soll also dahin reisen, um rauszukriegen, woher kamen die, was sind das für Menschen und so weiter. Und das ist 2010, 2011. Also da war das schon brandaktuell, diese Story.
Ja, ja.
Ich habe auch zuerst gedacht, so, oh, willst du das jetzt echt lesen irgendwie, weil das höre ich jeden Tag im Radio irgendwie so. Aber wie Juan Moreno das schreibt, das ist einfach sensationell. Sensationell. Ja. Und er kann dann da wirklich Kontakt knüpfen vor Ort und trifft so und sagt sie, okay, die Frauen sind irgendwie nicht so gesprächig, weil er kann nur mit den Frauen irgendwie sprechen. Zu denen hat er so Zugang, weil die sind woanders untergebracht. Nicht Italien, sondern Spanien. In Spanien sind die gestrandet. Aber er kann mit einem deren Männer sprechen, die noch in Afrika sind.
Mhm.
Und die aber auch fliehen wollen.
Mhm.
Nur der ist da seit 5 Jahren, ist da gestrandet, weil der muss wahnsinnig viel Geld aufbringen, um irgendwie dahin zu kommen. Und das ist halt einer, der träumt davon, auch Koch zu werden, und zwar bei McDonald's. Mhm. Das ist sein Lebenstraum, bei McDonald's Koch zu werden.
Ja.
Und deshalb hat er diesen Menschen dann porträtiert. Also Juan Moreno ist wirklich, auch was der für Menschen gefunden hat, wie gesagt, den Koch von Idi Amin und an diese Leute überhaupt ranzukommen, das finde ich ist ganz, ganz, ganz stark.
Ja.
Und wie er die Leute dann porträtiert, macht unheimlich Spaß zu lesen. Und Juan Moreno, wir haben ja hier schon einmal im Podcast gehabt, mit Glück ist kein Ort.
Das ist sehr gestärkt.
Ja, ganz, also auch hier wieder toll geschrieben. Und ich bin so dankbar, dass ich das
Buch
mitgenommen habe. Es lag jetzt, also das lag ja jetzt bei mir, also ja, 13, 14 Jahre lag das bei mir rum. Ja. Tolle Entdeckung, sowas im eigenen Bücherregal, so ein tolles Buch zu entdecken.
Deswegen schmeißen die Bücher weg.
Auf jeden Fall nicht.
Behaltet die.
Also guckt dann lieber nochmal genau hin.
Ja, genau. Was
und Teufelsköche, es ist kein Kochbuch, es ist ein Porträt über Köche. Und ganz witzig, er stellt er nachher auch in seinem hier in seinem Buch fest, ich habe hier über Köche geschrieben, aber nie übers Kochen, weil beim Kochen waren wir nicht dabei. Wir waren nicht dabei, als sie im Restaurant gearbeitet haben, als es da hektisch zuging, sondern wir haben die Köche immer irgendwie getroffen und mit denen einfach nur geredet und sie halt in diesem Gespräch erlebt und ein bisschen von ihrer, wir uns die Geschichte erzählen lassen.
Mhm.
Unter anderem eben auch von dem Juan Amador.
Das ist schon spannend, dass man darüber so ein Thema machen kann. Ne?
Ja.
Unterm Strich sind es eigentlich nur Köche. Also wenn man mal so 30 Jahre zurückdenkt, da war man einfach, ja Koch, das war nichts Besonderes.
Da gab's, richtig, ja.
Im Fernsehen gab es dann Biolek. Und vielleicht noch Johann Lafer, der beim ARD-Buffet irgendwie morgens ein bisschen was gehört.
Richtig.
Und das war's.
Ich glaube, Melzer hat da schon angefangen, 2010.
Ja, oder? Ja, 2010 in jedem Fall. Ja, ja.
Ja.
Genau. Ja, Leute. Wir haben heute so Bücher vorgestellt. Also ganz viele. Ich habe nie geguckt, ob es das zum Beispiel noch gibt. Ne? Paul Auster's New York.
Ja,
so.
Schöner Bildband, glaube ich.
Ein ganz, ganz schöner Bildband. Wie er so durch sein Brooklyn, sein New York, die Empfehlung, wo er überall war, wo er schreibt, wo er... wo man die Zeit verbringen kann und so. Also ein ganz tolles Buch. Es ist natürlich immer, wenn das so ein bisschen reiseführermäßig ist, sind die ja schnell überholt. Wahrscheinlich gibt es auch viele Orte nicht mehr. Ich bezweifle, ob es diesen Buchladen hier in Brooklyn noch gibt. Books heißt der. Aber es ist toll. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wie gesagt. Und die Ausgaben, die ich jetzt hier von Paul Auster mit habe oder dein Juan Moreno, muss man mal gucken, ob man die irgendwo noch kriegt. Vielleicht bei eBay oder im Antiquariat. Oder es gibt die tatsächlich noch, sind noch im Programm.
Ja,
kommt meistens an. Sind sie das ja nicht.
Ja.
Ja.
Und Sarah Gilmartin Service.
Ihr aber ganz Buch, neu und kein...
Genau, Jana ja. Paul Orser in 40 Sprachen übersetzt. Service ist ihr erstes Buch, was auf Deutsch übersetzt wurde. Ach, so viel geschrieben okay. hat sie noch nicht. Ist ja. eine irische Schriftstellerin, Journalistin eigentlich. Und ja, die hat dieses wirklich tolle Buch geschrieben. Toller Roman, ja. Service.
Ja. Ja, vielen Dank, na, dass ihr durchgehalten habt. Heute ein bisschen länger, aber war irgendwie ein bisschen mit Ansage. Wenn ich jetzt über Paul Orser anfange, hat das viel Raum heute eingenommen.
Ja, und ich hoffe, ihr habt die Folge genutzt, Paul Orser kennenzulernen und ja. Euch mal inspirieren zu lassen, diesen großartigen Schriftsteller, wenn ihr ihn nicht eh schon kennt, jetzt mal kennenzulernen. Ja.
Freue mich auf Kommentare. Und jetzt bist du dran mit deinem Lieblingsabschlusssatz.
Viel Spaß beim Lesen. Tschüss.
Tschüss.